Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Sarah Sarehe Hushyori-Kha. In dem Hörspiel Fluten von Lilly Kuhlmann tauchen wir wortwörtlich ein in eine Welt, in der plötzlich alle angefangen haben zu weinen. Und niemand weiß, warum. Alle weinen außer einer Person, dem Protagonisten M. M's Freundinnen melden sich und wollen das Weinen gemeinsam durchstehen. Im Radio laufen Updates zum großen Weinen. Es gibt sogar eine App, in der man die Tränen messen kann. Besonders diese kleinen Details und Anspielungen gefallen mir persönlich sehr gut. Auch deshalb, weil das Stück es trotzdem schafft, dabei nicht albern zu sein und gleichzeitig Alltagsüberforderung und mentale Gesundheit zu thematisieren.
Das Verheimlichen der Katastrophe als solidarischer Akt der Gemeinschaft gegenüber ist wohl ein längst überholter Gedanke. Oder warum?
Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt ist mir das eine zu komplexe Aussage dafür, dass mein ganzes Gesicht voll mit Rotze ist. Ich glaube, es ist einfach...
Aber warum die ganze Welt auf einmal?
Es wird nie wieder alles gut.
Sagt wer?
Habe ich gestern gelesen.
Wo?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Und ich glaube, damit fängt es an.
Fluten. Ein Hörspiel von Lilly Kuhlmann.
Sonnenbrillen fluten unter den Linden. Schnelle Brillen, schnellen Schrittes. Die Blicke hinter den Gläsern merkwürdig gesenkt. Oder vielleicht ist es nicht der Blick, der nach unten gerichtet ist. Eher der Körper, der ihn trägt. Tiefgang um 10.02 Uhr. Vor 4 Stunden hat die Welt begonnen zu weinen, aber meine Augen sind trocken geblieben. Die Stadt ist ein Meer und die Menschen ein blinder Schwarm. Alle könnten jeder sein. Ich bin ein Fisch, blub, und ihr seid es auch, aber ich bin ein Wal. Wahrscheinlich macht ihr deswegen so einen Bogen um mich. Fische reden nicht. Sie bringen auch nicht zu Papier. Wo manifestiert sich also das Erbe dieser Spezies? Ein Jammern liegt in der Luft. Seit Tagen hatte die allgemeine Laune unter dem Wetter gelitten und mit Wetter meine ich das, was man unter unerträgliche Umstände versteht. Ich sitze hier, während sich die Umstände um mich herum in einer Form entladen, die... Wahrscheinlich gibt es diese Gefühle für B, weil er immer Sachen sagt wie »Ruf mich nicht zurück«, »Denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten«, »Entwickeln Sie bitte auf gar keinen Fall Gefühle für mich«. Ich bin ein Wal, B. In mir ist so viel Platz für so viel Gefühl, was soll ich denn... Wenn wir zwei Wale wären, könnte ich dich dann... Können sich Wale eigentlich umarmen?
Sex stellt für Unterwassertiere und insbesondere für Wale eine enorme Herausforderung. Da haben sie schon mal versucht, auf einer schwimmenden Luftmatratze zu stehen. So in etwa verhält es sich mit dem Sexleben vieler Unterwasserlebewesen. Insbesondere Wale, die keine Körperteile haben, mit denen sie einander umarmen können, sind darauf angewiesen, ihre Körper in exakte Positionen und Winkel zu bringen.
Entschuldigen Sie. Haben Sie vielleicht ein Taschentuch?
Was? Moment. Alles gut? Sorry, blöde Frage. Ich hab keins. Tut mir leid.
Die Sonnenbrille dreht sich weg. Wenn man etwas versteckt, dann hat das meistens etwas mit einer Zumutung zu tun. Das Versteckte mutet zu. Aber wem, das kann man sich schon fragen. An den U-Bahn-Fenstern ziehen die Lichter des Tunnels vorbei und hinterlassen grelle Flecken in meinem Sichtfeld. Die Luft schmeckt salzig. Es riecht nach Fett und Katastrophe.
Dammbruch als kollektives Versagen. Haben wir zu lange gemauert? Heulsuse zum Unwort des Jahres gewählt. Auf zu neuen Ufern. So gelingt der Aufbruch ins neue Zeitalter.
Alles kommt in Wellen. Je nach Lautstärke können sie Ausmaße einer Flutwelle erreichen. Obwohl ich schon lange nicht mehr umgehauen wurde. Außer vielleicht von B. Oder von seinem Fertigsein. B's Fertigsein hat auf jeden Fall auch Ausmaße einer Wahlkörpergröße.
B, ich fresse deine Traurigkeit, melde mich danach bei dir, okay? B, du hast einen traurigen, toten Wal in dir. Ruf mich an, bevor du explodierst. Ich kann dir helfen. B, ich vermisse dich. Dein Wal, M. Egal. Metaphern gehören in Kinderbücher. Das würde B jetzt sagen. Ich will mir nicht anmaßen, deine Traurigkeit zu verstehen, aber ich glaube trotzdem, dass wir es teilen. Dieses Gefühl, haha. Ich habe mir letztens wieder selber SMS geschrieben. Wenn man so still ist, wird man eben an anderer Stelle laut. Und jetzt lese ich diese SMS immer zu und muss an dich denken und würde sie dir so gerne weiterleiten, aber das ist anmaßend, naja. Zum Glück bin ich mehr Trotz als Stolz. Also, here you go.
Nicht mehr ausreichen. Eine neue Weltsprache umspült den Globus. Sinnflut oder Sintflut? Die Philosophin F im Interview. Tipps der Redaktion für den neuen Alltag. Wie denken Menschen? Was ist der Unterschied zwischen... Welcher Denktyp sind sie? Laut Max Lüscher gibt es die Denktypen Blau, Gelb, Rot und Grün. Erfahren Sie jetzt, welcher Denktyp Sie sind.
Warum ist das Bedürfnis, auf Knöpfe zu drücken, so groß? Der Notknopf im Fahrstuhl oder in der U-Bahn, Klingelschilder in den Straßen, die mich wütend machen. Der Hilferufknopf im Bad meiner Großmutter. Der rote Knopf. Eine Stunde im bestbewachten Zimmer der Welt, ich würde Schreckliches anrichten. Einfach weil. Ich mache jetzt diesen Test, damit ich auf einen dieser simulierten Knöpfe drücken kann und nicht auf die, die mich potenziell in Schwierigkeiten bringen könnten. Irgendwie will ich doch insgeheim, dass sich dahinter eine Explosion verbirgt. Oder zumindest irgendeine Gewissheit. Dieser Button schreit mich an in der Farbe Rot. Sein Rot steht für... Drück mich. Mach ich, danke. Farben sind eh immer gut, wenn man nicht weiter weiß. Jetzt zum Beispiel würde ich sagen, ist die Welt ein Grau. Alles zusammen, aber nur in hauchdünnen Nuancen. Es ist so blass, dass man es nicht zu fassen kriegt. Dass ich nicht zu fassen kriege. Wenn ich versuche, diesen Gedanken, der mich wachgehalten hat gestern Nacht, wenn ich versuche, ihn aufzuschreiben, dann ist er weg. Ich habe nur Suppe im Kopf. Ich schaukel meinen Kopf hin und her und stelle mir vor, wie die richtigen Worte aus meinem Haar hervorschwappen und über mein Gesicht laufen. Vor die Füße von irgendwem. Mein Gesicht schaut mich trocken an. So sehe ich nicht aus, wenn ich weine. Die Flecken auf der Haut kann man nicht vortäuschen. Ich meine mich zu erinnern, dass die Tränen immer Spuren auf meiner Haut hinterließen. Blass-rosa Rinnsale, die sich über meine Wangen zogen, wie die Dehnungsstreifen auf der Innenseite meiner Schenkel. Vor 6 Stunden hat die Welt begonnen zu weinen und meine Augen sind trocken geblieben. Ich befühle meine Haut, ich bin etwas Großes aus Beton. In mir drin ist es ruhig.
Oder die EU konnten von der steigenden
Herzfrequenz des Fötus und sein.
Guten Abend. Wann wurde das Private so politisch, dass es öffentlich werden musste, Frau F?
Guten Abend. Naja, wir sehen uns hier mit einer Verschiebung des privaten Raums in den öffentlichen konfrontiert. Das Intimste, was der Großteil von uns bisher nicht bereit war zu teilen, steht nun öffentlich zur Schau. Und die Öffentlichkeit stürzt sich darauf. Nur wer oder was ist noch diese Öffentlichkeit? Ich meine, da müssen wir nun mal wieder auf Senne zurückgreifen. Ja? Bei den Römern hieß dieser Raum noch Res Publica. Ja? Wir hatten da einen Raum, der war da, um dem Fremden zu begegnen und diente einem realen Austausch. Das, was wir heute Öffentlichkeit nennen, ist eine Simulation dessen. Soziale Medien gaukeln uns einen Austausch vor, den wir aber gar nicht wirklich erleben. Die Parasoziale von den sozialen Beziehungen unterscheiden zu können, wird auf diesen Plattformen immer schwieriger. Das ist nichts Neues, ich wiederhole mich, ja. Aber der Industriekapitalismus hat damit angefangen, dann kam die Religion verstärkend hinzu. Und zu guter Letzt haben die sozialen Medien uns endgültig auf uns selbst zurückgeworfen. Wir suchen Sicherheit in uns selbst, aber wir sind so angsterfüllt wie noch nie zuvor. Kein Wunder.
Frau F., also ich verstehe jetzt nicht, was Religion damit zu tun hat. Ja, welche Religion denn überhaupt? Wir weinen schließlich alle.
Frau F., bevor Sie da jetzt anfangen, in der Vergangenheit zu
wühlen. Pardon, es ist unbedingt notwendig, in der Vergangenheit.
Wir brauchen akute und schnelle Lösungsansätze, die wir den BürgerInnen vermitteln können und nicht
wir
irgendeine aus der Luft gegriffene neue Philosophie zum großen Warum.
Und dafür bekommen wir jetzt die Quittung. Wenn wir uns nicht um die Ursache kümmern, liefern wir überhaupt keine langfristige Lösung. Das wissen Sie doch genauso gut wie ich, ja? Wenn Persönlichkeit zum Hauptmerkmal einer Gesellschaft wird, dann bedeutet das nichts anderes als die Tyrannei der Intimität. Vor keinem kleineren Problem als eben dieser Tyrannei stehen wir jetzt. Wir haben es verlernt.
Das Bild meiner unaufgeräumten Küche in der U-Bahn. Ich schiebe mein Bett auf den Alexanderplatz. Ich hole mir die Welt auf die Toilette. Während ich die Hosen runterlasse, spricht Lizzo zu mir im Livestream.
Bett. Bitte glücklich.
Ich denke, die Amerikaner.
Es ist 20 Uhr. Vor 12 Stunden und 23 Minuten. Um 7.37 Uhr westeuropäische Zeit ist die Welt in Tränen ausgebrochen.
Durch den Monsun wieder auf Platz 1 der Charts.
Forschende arbeiten momentan mit Hochdruck daran, die Ursache für das globale Ausbrechen dieser Emotion zu erfassen.
Gut für alle Schleckermäuse.
Umhaus oder einem Mond.
Die Regierung ruft die Bevölkerung dazu auf, nicht in Panik zu geraten. Die Bundespräsidentin richtete sich am Mittag an die Öffentlichkeit.
Voice Cry. Erleben wir das Ende des Patriarchats?
Die Bundespräsidentin weint stumm in die Kamera, als würde sie sagen wollen, Tränen sind auch Worte. Irgendjemand heult im Hinterhof. Scheiße! Das ist das erste Mal, dass ich fluche heute.
Land in Sicht. Über den Versuch, dem Versinken in Emotionen zu entkommen. Ethikrat warnt vor inflationärem Gebrauch politisch aufgeladener Begriffe wie Flut, Katastrophe und Ertrinken im Zusammenhang mit unseren Tränen.
Mit den Tränen der anderen ist es wie mit den Noise-Canceling-Kopfhörern. Du eliminierst eine Welle durch eine andere. Nehme ich wahr, dass da etwas Großes auf mich zukommt, ein hupender LKW zum Beispiel, schleudere ich einfach eine ebenso große Schallwelle zurück. Mitten auf der Kreuzung kommt es zur Kollision. Die Wellen brechen, ein großes Spektakel, würde es sich hier nicht um etwas nicht Sichtbares handeln. Während der LKW stumm an mir vorbeizieht, lebe ich weiter in meinem Kopf. Das Einzige, was ich höre, ist das Rauschen meiner Gedanken. Ich habe alles verpasst.
Hi, ich wollte fragen, ob du vorbeikommen willst. Es ist ja ein kollektiver Schmerz und S meinte, wir müssen da nicht alleine durch.
Ja. Ich melde mich. Sollte da noch was kommen. Also Tränen. Ach, keine Ahnung.
Was meinst du?
Nichts. Egal.
Ist das nicht schon alles traurig genug?
Doch, voll. Tut mir leid.
Ja, wie du meinst, wir sind hier.
Wer blickt da noch durch? Müssen wir uns an den feuchten Schleier gewöhnen? Tierly, die App zum Tränentracken im Test.
Ich würde H. gerne fragen, was denn eigentlich los ist.
Was ist eigentlich los, H.? Sorry, blöde Frage. Geht's euch gut?
Findest du das witzig? Wie geht's dir denn?
Ich schaue vom Bildschirm aus dem Fenster. Draußen sehen manche endgültig ihre Fälle schwimmen. Vielleicht sollte ich baden gehen. Und während sich das Wasser in meiner Dusche schon mal warm läuft, geht ein Ruck durch die Nation. In den Fluten wird nach Öl gebohrt. Ich hänge meine Fenster aus und ersetze sie durch Spiegelglas. Dampf aus meinem Badezimmer, ich will nicht baden gehen. In der Nacht träume ich von meiner Schwangerschaft mit dem Kind, das nicht raus will. Meine Wehen im Einklang mit den Push-Nachrichten auf dem Handy. Doch es kommt nicht raus. Es kommt gar nichts raus. In mir drin wird die letzte Barrikade errichtet und ich bekomme Hilfe von ganz oben. Während ich auf einer Bahre liege, wird mein Bauch psychotherapiert. Sie führen mir eine Sonde als Verhandlungsführer ein, doch mein Bauch ist ein Bunker. Ich wünschte, dort wäre noch Platz für mich. Brillen über mir, Blicke auf mir, Hände an mir, Worte zu mir. Diagnose Matroschka. Ich muss mich erst selbst loswerden, um dem da drin eine Chance zu geben. Dass ich eine Puppe bin, ist mir neu. Dass da irgendetwas in mir ist, nicht. Soll es drin bleiben, ich gehe auch nicht mehr raus. Koexistenz einfach als neues Hügelgefühl verkaufen und schon macht Einsamkeit wieder Spaß. Wenn man in ein fensterloses Bad geht, die Tür schließt, sich auf den Boden setzt und dann die Augen öffnet, kommt einem das Pechschwarz wie eine Abrissbirne entgegen. So stelle ich mir ein schwarzes Loch vor. In das Nichts hineinfallen. Ich spiele Astronaut. Ich würde so gerne nicht schwerelos sein. Ich will vieles nicht sein, aber das vor allem. Ich komme nicht an gegen das riesig aufgeblasene Gefühl in mir, das mich ständig vom Boden wegdrückt. In mir ist so viel und trotzdem kriege ich nichts zu fassen. Ich bin im Raum, in meinem und den trage ich nach draußen und der existiert da, pardon, koexistiert. Und langsam weiß ich nicht mehr weiter. Ich trage die Stille in mir mit meinen Noise-Canceling-Kopfhörern in die Straßen und ich würde auch so gerne die Schwärze aus meinem Bad mit in die graue Öffentlichkeit tragen. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie. Ich gehe das Treppenhaus hinunter in den Hof. Im Hof sitze ich bei den Fischen, die mit mir zusammen dem Schnarchen der Nachbarn lauschen. Ich lege mich zu ihnen in den Teich und lasse mich treiben, mit dem Rücken nach oben und atme durch meine gewachsenen Kiemen. Der Mond wärmt meinen Hinterkopf. Langsam verdampft ein Teil von mir im dämmernden Morgenlicht, während ich in die Tiefe starre und versuche, in ihr Realitäten zu erkennen. Die Zukunft? Sie liegt nicht auf dem Grund, da wo ich sie doch so gerne hätte. Ich tauche auf, warte hinaus aus dem Teich, aus dem Hof, aus dem Wohnblock und langsam fällt alles von mir ab. Die Kopfhörer, die Kiemen, die Gedanken. Vor 15 Stunden hat die Welt begonnen zu weinen und meine Augen sind trocken geblieben. Ich verstehe nicht warum, aber ich sehe die Welt in etwas vereint. In ihrer Sprachlosigkeit, die nun doch einen Ausdruck findet. Mir ist kalt. Vielleicht sollte ich rennen, ein Bein vor das andere. Ich schließe die Augen und laufe los.
Solche, weil du lernst ja, weil du verschweigst ja, weil du erkennst zu spät, was Arbeit, du erkennst zu spät, dass das keine Arbeit, sondern ein Letzten für das Grübeln, ein Allerletzten für das Schweigen, viele Allerletzte für das Schweigen. Ein für dich, noch ein für dich und noch ein, bis die Dämme brechen und sich die Umstände in dünnen Salzfluten über dein Gesicht entladen.
Die JVA Moabit ist hell erleuchtet und die Tore offen. Alles ist offen. Nur ich bin konfrontiert mit meiner Verwandlung zum Bunker. Da ist ein Druck, der stemmt sich gegen Betonmauern, gegen alle Mauern. Es ist nicht so, dass ich es nicht auch spüre, aber meine Mauern sind gebaut worden in einer Zeit, in der es noch etwas bedeutet. Irgendwas blendet mich. Die Strahler der Justizvollzugsanstalt starren mich an und ich unterdrücke den Impuls zu blinzeln, bis meine Sehkraft versagt. Blitze zischen über meine Netzhaut und die vergitterten Fenster auf der anderen Straßenseite verfünffachen sich. Ich ziehe meinen Mantel aus, meine Hose, meinen Pullover. Ich werde alles los, mache mich nackt, aber es ändert nichts. Da stehe ich, als einziger Mensch ohne Tränen, im Rampenlicht eines Gefängnisses, inmitten einer Stadt, deren Sprengkörper überall platziert sind, aber nicht hier, nicht in mir. Da Erdhall ist ein Feuerwerk über mir und um mich herum. Das vertraute Grau ist weg. Ich gehe in die Zelle. Sirenen heulen. Ich lege mich auf das Bett und schließe die Augen. Menschen heulen. Ich kreuze meine Finger, verschränke die Hände über der Brust. Würde beten, würde ich nur glauben. Die ersten Sonnenstrahlen scheinen durch die offenen Tore. Und ich denke laut über ein Schweigen in der Welt nach, das nicht gebrochen wurde. Aber, und das ist das Gute, wenn ich über das Schweigen nachdenke, es muss kein Kollektives sein. Nicht, wenn ich mich dazu entscheide, zu sprechen.
Endlich Ruhe. Irgendwas hat sich weitergedreht.
Umgedreht?
Wie bitte?
Irgendwas hat sich umgedreht.
Weil man jetzt zurückblickt?
Nein, von innen nach außen. Es hat sich von innen nach außen gedreht, wie das Innere einer Matroschka. Es ist doch ganz empfindlich, aber das wird schon.
Fluten, ein Hörspiel von Lilli Kuhlmann. Es spielten Franziskus Klaus, Jakob Dapriel, Lisa Harris, Barbara Becker, Josephine Witt, Philipp Lehfeld, Luisa Beck und Mathilda Svitala. Komposition Robert Bohne. Gesang Lisa Harris. Ton und Technik Alexander Brennecke und Gunda Herke. Regie Lilli Kuhlmann. Dramaturgie Johann Mittmann und Julia Gabel. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk in Kooperation mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch 2023.
Unser Hörspiel-Podcast ist noch voller weiterer toller Hörspiele. Ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt oder auf hörspielundfeature.de. Da könnt ihr auch unsere Newsletter abonnieren, um über die neuesten Stücke informiert zu bleiben. Und Hörempfehlungen gibt's dort auch.